Rätsel gelöst, Kapitel 3. Oftmals ist es schwer zu wissen, was Gott im Moment tut, nicht wahr? Wenn man mitten in etwas steckt, mitten in einer Lebensprüfung, mitten im Warten auf etwas, wofür man gebetet hat, ist es schwer zu erkennen, was Gott gerade macht. Einerseits wissen wir, dass Gott immer etwas tut. Er arbeitet und wirkt ständig, auch wenn wir es nicht sehen können. Aber es ist schwer zu wissen, was er im Moment tut. Meistens brauchen wir eine gewisse Zeit, um zurückblicken zu können und zu sagen, aha, das hat Gott vorgehabt, jetzt sehe ich, was Gott getan hat. Warum gibt Gott dir nicht einfach den 30-Jahres-Plan für dein Leben? Warum schickt er dir nicht einfach eine E-Mail mit einem ausführlichen Reiseplan für die nächsten 3 Jahrzehnte, in der steht, zuerst wirst du dies tun, dann wirst du dorthin gehen und das tun, dann wirst du diese Person treffen und das machen. Warum gibt Gott uns nicht einfach den ganzen Plan am Anfang? Nun, genau das möchte ich mir heute Morgen mit euch ansehen. Wenn ihr also eine Bibel habt, schlagt bitte mit mir Epheser Kapitel 3 auf. In den letzten Wochen haben wir den Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus studiert und sind nun bei Kapitel 3 angekommen. 3:1. Deshalb bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden. Paulus sagt, deshalb. Er hat bisher im Epheserbrief ein Argument aufgebaut. Wie in den meisten Briefen von Paulus ist die erste Hälfte des Briefes hauptsächlich Theologie. Und die zweite Hälfte des Briefes behandelt die Anwendung dieser Theologie auf unser tägliches Leben. Paulus hat über die Gnade Gottes gesprochen, nämlich dass wir durch Gottes erstaunliche Gnade gerettet werden. Es ist nichts, was wir aus eigener Kraft und Stärke tun könnten. Aber Gott hat in seiner großen Güte und Barmherzigkeit seine Gnade über uns ausgegossen und uns vor dem Verderben gerettet. Am Ende von Kapitel 2, das wir letzten Sonntag betrachtet haben, sprach Paulus zu den Heiden in der Gemeinde, also zu den nichtjüdischen Gläubigen. Er sagte, dass sie, bevor sie Jesus kannten, sowohl vertikal von Gott als auch horizontal vom Volk Gottes abgeschnitten waren. Aber wegen des Kreuzes sind wir jetzt dabei. Wir haben Frieden mit Gott und Frieden miteinander. Paulus wird nun an diese Idee anknüpfen. Es ist interessant, dass er sich selbst als Gefangener Christi bezeichnet. Paulus ist in Rom im Gefängnis, aber er nennt sich nicht einen Gefangenen Roms. Stattdessen nennt er sich einen Gefangenen Christi, weil er wegen seines Dienstes und Zeugnisses für Christus ins Gefängnis geworfen wurde. Anders ausgedrückt, Paulus sitzt nicht wegen Diebstahls im Gefängnis. Er ist im Gefängnis, weil er den Heiden das Evangelium verkündet hat. Paulus betrachtet seine Situation mit den Augen des Evangeliums. Selbst im Gefängnis erkennt er Gottes Mission und Absichten. Also, in Vers 1 ist Paulus im Begriff, für die Gemeinde zu beten. Aber er unterbricht sich selbst. Er schweift ab. Er kommt auf einen anderen Gedanken, bevor er in Vers 14 zu seinem Gebet zurückkehrt. Wirst du auch manchmal beim Beten unterbrochen? Du nimmst dir Zeit zum Beten, aber dann passiert etwas und du wirst abgelenkt? Normalerweise werde ich durch meine eigenen Gedanken abgelenkt. Ich setze mich zum Beten hin und dann schweifen meine Gedanken woanders hin. Genau das passiert Paulus hier. Er ist dabei, für die Gemeinde zu beten, und dann denkt er an etwas anderes, das er, vom Heiligen Geist geleitet, noch sagen möchte. 2. Vorausgesetzt, ihr habt von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben wurde. 3. Wie mir das Geheimnis durch Offenbarung kundgetan wurde, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Paulus hat geholfen, die Gemeinde in Ephesus zu gründen. Er hat dort 3 Jahre lang gedient, aber inzwischen ist einige Zeit vergangen. Wahrscheinlich gibt es in der Gemeinde einige neue Leute, die er vorher nie getroffen hat. Deshalb nimmt er an, dass auch sie von Gottes Gnade gehört haben und davon, wie Gott Paulus gebraucht hat, um den Heiden zu dienen. In Vers 3 spricht er von einem Geheimnis. Nun, ich liebe eine gute Detektivgeschichte. Ich sehe mir gern einen Film an, bei dem man bis zum Ende nicht weiß, wer der eigentliche Bösewicht ist. Es macht Spaß, zu versuchen, es herauszufinden, bevor es aufgelöst wird. Aber ist das die Art von Geheimnis, von der Paulus hier spricht? Lesen wir weiter. 4. Wenn ihr dies lest, könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. 5. Das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht kundgetan wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Paulus sagt, dass er das Geheimnis gelöst hat, aber die Generationen vor ihm konnten das Geheimnis nicht lösen. Vielleicht hatten sie einige Hinweise, aber sie konnten das Geheimnis nicht lösen. Aber jetzt, dank des Heiligen Geistes, ist das Geheimnis den heiligen Aposteln und Propheten offenbart worden. Diese Formulierung haben wir auch am Ende von Kapitel 2 gesehen. Jesus hat die Apostel und Propheten ausgewählt, um ein Fundament zu legen. Der Heilige Geist hat diese Männer in alle Wahrheit geleitet und sie inspiriert, die Schriften zu verfassen, die wir heute haben. So haben sie geholfen, die frühe Kirche zu gründen, und Gott hat sie gebraucht, um uns die Schriften zu geben, die wir heute besitzen. Also, vor Jesus war das Geheimnis noch ein Geheimnis. Nach Jesus, durch die Apostel und Propheten, ist das Geheimnis gelöst worden. Das wirft die Frage auf, was ist dieses Geheimnis? 6. Dieses Geheimnis ist, dass die Heiden Miterben sind, zusammengehörige Glieder des Leibes und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Was ist das Geheimnis? Dass die Heiden Miterben sind. Aber Miterben von was? Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Erben des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat, dass Israel letztendlich ein Segen für alle Menschen sein würde. Das Geheimnis war, dass Gott die Heiden, also die Nichtjuden, ins Innere aufnehmen würde. Die Heiden waren nicht länger Fremde für das Volk Gottes. Sie waren nicht mehr draußen. Wegen Jesus gehörten sie jetzt dazu. Das ist für uns schwer nachzuvollziehen, weil es für uns nie wirklich ein Geheimnis war. Wir waren nicht dabei, bevor Jesus auf die Erde kam. Deshalb ist es für uns leicht zu denken, wie konnte das ein großes Geheimnis sein? Haben die Propheten das nicht vorausgesehen? Hat Jesaja nicht über den Messias gesprochen? Stand nicht geschrieben, dass er in Bethlehem geboren werden würde? Hat Jeremia nicht vom neuen Bund gesprochen? Wenn man schon weiß, wie der Film ausgeht, fühlt es sich nicht mehr wie ein großes Geheimnis an. Wir können zurückgehen und all die Hinweise erkennen. Wir können im Nachhinein sagen, natürlich ist es so passiert. Aber für die Menschen damals war es ein Geheimnis. Sie wussten nicht genau, wie es aussehen würde. Ich habe in der vergangenen Woche viel über dieses Geheimnis nachgedacht. Und ich habe mich gefragt, was lehrt uns das über Gott? Und was lehrt uns das über uns? Sehen Sie, für Gott war das kein Geheimnis. Gott wusste es, Gott weiß alles. Es war sein Plan. Aber anstatt allen von Anfang an den ganzen Plan, Detail für Detail zu offenbaren, hat er ihn stattdessen langsam im Laufe der Zeit enthüllt. Die ganze Zeit hat er etwas vorbereitet, auch wenn nicht jeder alle Details wusste. Ist es bei uns nicht genauso? Es gibt viele Dinge, die wir über unsere Zukunft nicht wissen. Es gibt viele Einzelheiten, die wir heute einfach nicht kennen. Es gibt viele Dinge, die auch heute noch ein Geheimnis für uns sind. Und wenn ich diese Verse in Epheser 3 lese, verstehe ich, dass Gott es so mag. Wir hätten vielleicht gern den 10-Jahres-Plan oder den 20-Jahres-Plan, aber Gott ist damit einverstanden, uns nur langsam zu offenbaren, was er vorhat. Wie ich schon zuvor gesagt habe, scheint es, als würde Gott uns eher mit einer Taschenlampe führen, als mit einem Flutlicht. Ein Flutlicht erzeugt eine riesige Menge an Licht. Es überflutet einen Ort mit Helligkeit im Vergleich zu einer Taschenlampe, die nicht so viel Licht produziert. Der Punkt ist, dass Gott normalerweise nicht sagt, hier ist der 30-Jahres-Plan für dein Leben mit technischen und spezifischen Details für jedes Jahr. Das wäre wie ein Flutlicht, das einem alles auf einmal zeigt. Stattdessen führt er uns meist mit einer Taschenlampe. Anders gesagt, er gibt uns gerade genug Licht, um uns zum nächsten Schritt zu führen. Dieser Schritt führt dann zum nächsten Schritt, der wiederum zum nächsten Schritt führt, und so weiter. Ich habe mich diese Woche mit einem jungen Paar getroffen und wir haben über die Zukunft gesprochen. Ich habe ihnen erzählt, dass ich am Tag meiner Hochzeit noch nie von der Stadt Danzig gehört hatte. An unserem Hochzeitstag hatte ich nie daran gedacht, einmal in Polen zu leben. Aber Gottes Taschenlampe hat uns dazu geführt, einen Glaubensschritt zu gehen, der zu einem weiteren Glaubensschritt führte, und dann zu noch einem. Und 2 Jahre später saßen wir im Flugzeug, um hierher zu ziehen. Spulen wir vor bis zum letzten Wochenende. Ich war mit meiner Tochter auf dem Weg zur Toilette in der Galeria Bałtycka, und während wir dorthin gingen, fragte sie mich: »Weißt du, wo die Toilette ist?« Und ich sagte: »Mädchen, ich komme seit 17 Jahren in dieses Einkaufszentrum, ich weiß, wo die Toilette ist.« Und als ich das laut sagte, dachte ich: »Wow, 17 Jahre, das ist eine lange Zeit.« Wenn du mir diesen Moment an meinem Hochzeitstag vor fast 20 Jahren gezeigt hättest, hätte ich so viele Fragen gehabt. Ich wäre wirklich verwirrt gewesen. Aber oft ergeben die Dinge rückblickend viel mehr Sinn als im jeweiligen Moment. Hier ist der Punkt. Umarm die Taschenlampe. Umarm das Geheimnis. Genieße die Reise. Gott hat einen Plan und einen Zweck für dein Leben. Er hat die Kontrolle. Er ebnet dir den Weg. Er ist bei dir. Er ist für dich. Er steht auf deiner Seite. Und er tut etwas in deinem Leben. Es mag für dich momentan vielleicht keinen Sinn ergeben, aber mit der Zeit kannst du durch Gottes Gnade zurückblicken und sagen: Aha, das hat Gott gemacht, das hatte er vor, Rätsel gelöst. 7. Von diesem Evangelium wurde ich ein Diener gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben wurde. 8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, den Heiden den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkünden. Das Evangelium ist die gute Nachricht über Jesus Christus, dass obwohl alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes nicht entsprechen, Christus für uns gestorben ist. Jesus hat für unsere Sünden am Kreuz bezahlt, nicht 50%, nicht 80%, nicht 99%. Er hat vollständig bezahlt, 100%. Und er ist von den Toten auferstanden und sitzt zu Rechten des Vaters. Durch Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Das ist die gute Nachricht. Und Paulus sagt in Vers 7, dass er durch Gottes Gnade ein Diener des Evangeliums wurde, dass er berufen war, das Evangelium den Heiden zu verkündigen. Wenn wir an den Apostel Paulus denken, betrachten wir ihn oft als vielleicht den größten Missionar aller Zeiten. Paulus war mutig darin, das Evangelium zu predigen, was manchmal dazu führte, dass er geschlagen wurde oder ins Gefängnis geworfen wurde. Und Gott gebrauchte Paulus, um große Dinge zu tun. So denken wir über Paulus, aber in Vers 8 bekommen wir einen Einblick darin, wie Paulus über sich selbst dachte. Er nennt sich selbst den Allergeringsten unter allen Heiligen. Aber wie konnte er von sich denken, er sei der Geringste, während wir ihn als den Größten betrachten? Ich meine, das ist Paulus. Er hat viele Gemeinden gegründet. Gott gebrauchte ihn, um einen großen Teil des Neuen Testaments zu schreiben. Wie kann er sich selbst den Geringsten von allen nennen? Ist das nur falsche Demut? Nein, Paulus verstand die Gnade Gottes. Bevor er Jesus begegnete, verfolgte er die christliche Gemeinde. Er war gegen die Kirche und versuchte, sie aufzuhalten. Bis er eines Tages auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnete. Und sein Leben wurde vollständig verändert. Paulus kannte die Person, die er früher war, aber er ließ sich davon auch nicht aufhalten. Er wusste, wer er war, aber er verstand auch, dass der Herr ihn durch Gottes Gnade zu erstaunlichen Dingen gebrauchen konnte. Wir dürfen niemals vergessen, dass wir durch Gottes Gnade das sind, was wir sind. Wenn wir uns an Gottes Gnade uns gegenüber erinnern, hilft uns das, auch anderen gegenüber gnädig zu sein. Paulus erkannte seine Vergangenheit an, aber er war kein Gefangener seiner Vergangenheit. Jesus hat ihn freigemacht, um Gottes auserwähltes Werkzeug zu werden, das Evangelium den Heiden zu verkünden. Wir alle haben eine Vergangenheit, wir müssen nicht so tun, als hätten wir sie nicht. Aber lass nicht zu, dass deine Vergangenheit dich daran hindert, das zu erfüllen, wozu Gott dich berufen hat. Paulus war nicht nur ein Bote der Gnade, sondern er war auch ein Beweis für Gottes Gnade. Wenn Gott jemanden gebrauchen kann, der einst seine Gemeinde verfolgte, dann kann Gott sicher auch jemanden wie dich und mich gebrauchen, um den Menschen von den unausforschlichen Reichtümern in Jesus Christus zu erzählen. Lass nicht zu, dass deine Vergangenheit dir im Weg steht, was Gott für deine Zukunft vorbereitet hat.
9. Und ans Licht zu bringen, was der Plan des Geheimnisses ist, das seit ewigen Zeiten in Gott verborgen war, der alle Dinge geschaffen hat. 10. Damit jetzt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten in den himmlischen Regionen bekannt gemacht wird. Das ist faszinierend. Durch die Gemeinde, durch uns, wird Gottes mannigfaltige Weisheit in der geistlichen Welt, in den himmlischen Bereichen, bekannt gemacht. Anders ausgedrückt, weißt du, für wen Gottes Plan noch ein Geheimnis war? Für die Engel. Wie im 1. Petrusbrief steht, sind das die Dinge, in die sogar die Engel hineinzuschauen begehren. Die Engel lernen Gottes Pläne durch dich und mich kennen. Es ist durch die Gemeinde, dass ihnen Gottes mannigfaltige Weisheit bekannt wird. Das Wort mannigfaltig bedeutet, viele Eigenschaften und Formen, viele Farben zu haben. Einige Ausleger schlagen vor, dass dies ein poetischer Bezug auf Josefs Mantel aus vielen Farben im Alten Testament ist. Mit anderen Worten, jeder von uns ist einzigartig, mit unterschiedlichen Talenten und Gaben, die der Herr uns gegeben hat. Wir sind eins in Christus, aber wir sind auch verschieden. Und diese Unterschiede oder Farben, um auf Josefs Mantel zurückzukommen, ergeben ein schönes Gesamtbild, das die Weisheit Gottes widerspiegelt. Nicht nur der Welt, sondern auch den Engeln. 11. Dies geschah nach dem ewigen Vorsatz, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, verwirklicht hat. 12. Indem wir Freimut und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn haben. 13. Darum bitte ich euch, nicht mutlos zu werden wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch zur Ehre gereichen. Noch einmal erinnert Paulus die Gemeinde daran, dass während der Plan für alle ein Geheimnis war, es von Anfang an Gottes Plan war, es war sein ewiger Vorsatz, der durch seinen Sohn vollbracht wurde. Mit anderen Worten, dies war für Gott nicht Plan B. Sein Plan war immer Gnade durch Jesus Christus, der gekommen ist, um uns durch den Glauben an ihn sowohl vertikal mit Gott als auch horizontal miteinander zu versöhnen. Paulus sagt, auch wenn ich für das Evangelium im Gefängnis bin, seid deshalb nicht traurig, verliert nicht den Mut wegen meiner Leiden. Warum? Weil Paulus glaubte, dass sich sein Leiden lohnte. Er war bereit zu leiden, damit die Gemeinde weiter vorangehen konnte. Im christlichen Leben ist Leiden niemals umsonst. Leiden ist niemals sinnlos. Wir wissen nicht immer, wie Gott es gebrauchen wird, aber wir vertrauen darauf, dass er es gebrauchen wird. Denk daran, Paulus hatte beginnen zu beten, aber dann unterbrach er sich für die nächsten 13 Verse. In Vers 14 kehrt er zu seinem Gebet zurück, das ein großartiges Gebet für uns alle ist.
3,14. Aus diesem Grund beuge ich meine Knie vor dem Vater. 15, von dem jede Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Was bringt Paulus dazu, auf die Knie zu fallen? Es ist Gottes erstaunliche Gnade. Das Evangelium macht uns demütig und erfüllt uns mit Ehrfurcht vor einem barmherzigen Gott, der Sünder rettet. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich auf einem außer Kontrolle geratenen Zug der Sünde schnell bergab fuhr, aber Gott in seiner Güte und Barmherzigkeit nach mir griff und mich gerettet hat, dann sollte mich das demütigen und mich in Ehrfurcht vor unserem Schöpfer versetzen. Das sollte uns auf die Knie bringen. Wenn du neu hier bist, lass mich dir sagen, dass Demut einer unserer Kernwerte in der Gospelgemeinde ist. Wenn du gerne in die Kirche gehst, um anzugeben oder dich zu präsentieren, dann ist das hier nicht die richtige Kirche für dich.
Wenn du denkst, dass du zu gut bist, um einen Stuhl aufzustellen oder Müll vom Boden aufzuheben oder jemandem zu helfen, einen Platz zu finden, wenn du denkst, dass du über all dem stehst oder dass das unter deiner Würde ist, lass mich dich warnen, das ist nicht diese Art von Gemeinde. Das ist keine Gemeinde, in der man sich zur Schau stellt oder angeben kann. Das sind wir nicht. Aber wenn du dem Herrn dienen willst, wenn du Gottes Volk mit einem demütigen Geist dienen willst, dann heißen wir dich mit offenen Armen willkommen. 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen. Paulus betet, dass die Gemeinde durch den Heiligen Geist an unserem inneren Menschen mit Kraft gestärkt werde. Was bedeutet unser inneres Wesen? Das innere Wesen oder der innere Mensch beschreibt unsere Seele, den geistlichen Aspekt unseres Lebens. Paulus sagt an anderer Stelle, dass obwohl unser äußeres Selbst, unser äußerer Mensch vergeht, das heißt, obwohl diese unsere Körper verschleißen und müde werden, unser innerer Mensch, der geistliche Aspekt unseres Lebens, Tag für Tag erneuert wird. Der Heilige Geist gibt uns also die Kraft, im geistlichen Leben stark zu sein, die Kraft in Glauben zu wandeln, die Kraft, Versuchungen zu überwinden. Es ist seine Kraft, nicht deine eigene, die dir Stärke gibt. Manchmal, wenn wir schwere Zeiten im Leben durchmachen, denken wir, ich muss einfach stark sein, um da durchzukommen. Aber die Bibel sagt uns, dass wenn wir schwach sind, er stark in uns ist. Mit anderen Worten, wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich versucht fühlst, ist das die Zeit, dich auf die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist zu verlassen, um hindurchzukommen. Auch wenn unsere Körper mit der Zeit schwächer werden, sollte dein inneres Wesen, der innere Mensch, mit der Zeit stärker und lebendiger werden. Wohin auch immer Gott dich im nächsten Jahr führt, es wird seine Kraft sein, die dich stärkt, und es wird seine Kraft sein, die dich geistlich erhält. 17. Damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe verwurzelt und gegründet, 18. die Kraft habt, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. 19. Und zu erkennen die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Paulus betet dieses Gebet für die Christen in Ephesus, sie haben Christus also bereits empfangen. Aber Paulus betet, dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne, damit sie in der Liebe verwurzelt und gegründet sind. Mit anderen Worten, Gottes Liebe stabilisiert dich. Sie gibt uns ein Fundament, auf dem wir stehen können. Gottes Liebe hält unsere Füße in der richtigen Position. Aber während Paulus weiter betet, kommt er zum Verstand. Er betet, dass sie die Kraft haben, Gottes Liebe zu verstehen und zu begreifen. Und dann sagt er, dass die Liebe Christi sogar über das Wissen hinausgeht. Es ist eine Liebe, die deinen Verstand sprengt. Paulus versucht sogar, Gottes Liebe wie eine Form zu beschreiben. Er spricht über die Länge und die Höhe und die Tiefe von Gottes Liebe. Aber es gibt keine Form, die Gottes Liebe fassen kann. Sie ist zu lang, sie ist zu breit, sie ist zu hoch. Gottes Liebe ist so groß, dass wir sie nicht erfassen können. Aber Paulus sagt, lasst uns dennoch weiterhin versuchen, sie zu erfassen. Lasst uns weiterhin versuchen, sie zu verstehen. Aber mit wem? Allein? Nein. Er sagt, mit allen Heiligen. Das christliche Leben soll in Gemeinschaft mit Gottes Volk gelebt werden. Paulus schreibt nicht an Georg in Ephesus und sagt, hier sind ein paar gute Tipps für ein geistliches Leben. Nein, er schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Es ist ein gemeinschaftliches Unterfangen. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig in der Seife in Christus wachsen zu lassen, mit allen Heiligen hier. Letzte Verse. 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. 21. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Generationen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus schließt dieses Gebet mit einer Doxologie ab. Er beendet das Gebet mit Lob und Ehrfurcht. Paulus sagt, dass Gott fähig ist. Er ist fähig. Gott ist nicht begrenzt. Du kannst Gott nicht in eine Kiste stecken. Er ist fähig, weit mehr zu tun, als du bittest, denkst oder dir vorstellen kannst, gemäß seiner Kraft, die in dir wirkt. Eines der großartigen Dinge beim Studium eines ganzen Briefes oder Buches der Bibel ist, dass man einige Themen bemerkt, die einem normalerweise vielleicht nicht auffallen würden. Zum Beispiel ist Vers 20 ein Vers, den wir manchmal isoliert zitieren. Wir könnten jemandem sagen, um ihn zu ermutigen, Gott kann mehr tun, als du bittest, denkst oder dir vorstellen kannst. Und das stimmt. Vers 20 funktioniert auch als eigenständiger Vers. Aber wenn man Vers 20 im Zusammenhang mit dem Rest von Kapitel 3 betrachtet, finde ich ihn noch kraftvoller. Worüber spricht Paulus die ganze Zeit in Kapitel 3? Und wenn man darüber nachdenkt, auch am Ende von Kapitel 2, er spricht über das Geheimnis von Gottes Plan zur Erlösung, der offenbart wird. Und Paulus sagt, dass die Realität dieses Plans sogar noch besser ist, als es sich irgendjemand hätte vorstellen können. Gottes weiser Plan ist so erstaunlich, dass die Engel uns ansehen und davon lernen. Auf dieser Grundlage sagt Paulus, lasst uns unseren großartigen Gott preisen, der mehr tun kann, als wir bitten, denken oder uns vorstellen können. Ihm sei Ehre und Lob, für immer und ewig. Ich habe im Oktober über dieses Gebet gepredigt, falls du damals hier warst. An diesem Tag haben wir diese Karten verteilt. Auf der Karte steht Epheser 3,20, und es gab Platz auf diesen Karten, um deine geistlichen Träume, Beziehungswünsche und persönlichen Ziele als Gebet an Gott aufzuschreiben. Wie geht es dir mit den Dingen, die du damals aufgeschrieben hast? Es ist gut, ab und zu nachzuschauen und zu sehen, wie es mit diesen Dingen steht. Wie läuft es bei dir? Eine der Sachen, die ich damals inspiriert war aufzuschreiben, war, dass ich im Jahr 2026 einen Marathon laufen wollte. Ich bin in der Vergangenheit schon einige Halbmarathons gelaufen, aber ich hatte noch nie einen vollen Marathon absolviert. Und ich dachte damals, warum eigentlich nicht? Ich bin gesund, ich laufe gerne und ich möchte meinen Kindern ein Vorbild sein, dass alles möglich ist, wenn man glaubt und hart dafür arbeitet. Also habe ich trainiert und so Gott will, werde ich nächsten Monat versuchen, den Danzig-Marathon zu laufen. Gebete sind willkommen. Und du fragst dich vielleicht, was interessiert Gott das Laufen? Nun, ich weiß nicht, ob Gott sich fürs Laufen interessiert, aber ich weiß, dass er sich für mich interessiert. Er liebt mich und er will meine Hoffnungen, Ängste und Träume kennen. Gott liebt nicht nur den geistlichen Teil von dir, er liebt dich ganz und gar. Erinnere dich an den Vers, wie hoch, wie breit und wie tief seine Liebe zu seinen Kindern ist. Gott kümmert sich um die großen Dinge und er kümmert sich um die kleinen Dinge, weil er sich um dich kümmert. William Carey, der bekannte Missionar nach Indien, sagte, erwarte Großes von Gott, wage Großes für Gott. Glaube und vertraue darauf, dass Gott mehr tun kann, als du bittest, denkst oder dir vorstellen kannst. Denke daran, dass Gott einen Weg schaffen kann, wo kein Weg zu sein scheint. Dass Gott eine Situation wenden kann, selbst wenn sie hoffnungslos erscheint. Vielleicht betest du schon seit Jahren für etwas, aber es fühlt sich an, als würde nichts passieren. Du bist es leid, immer wieder enttäuscht zu werden, also hast du aufgehört, für diese Sache zu beten. Du hast aufgehört zu hoffen, du hast aufgehört zu träumen. Deine Gebete wurden immer kleiner und kleiner, und irgendwann hast du einfach aufgehört zu bitten. Ich kenne diesen Ort. Ich glaube, die meisten von uns hier kennen diesen Ort. Und das ist ein realer Ort. Aber genau deshalb brauchen wir Gottes Wort. Deshalb brauchen wir Gottes Volk, um uns in unseren dunkelsten Momenten daran zu erinnern, was wahr ist. Um uns daran zu erinnern, weiter zu glauben, weiter zu vertrauen, weiter große Gebete zu sprechen. Wie es so schön heißt, Gott kann mehr als Antwort auf ein Gebet tun, als wir in 100 Jahren Planung tun können. Wie wird sich alles entfalten? Wir wissen es nicht. Es bleibt ein Geheimnis. Aber es ist nur für uns ein Geheimnis. Für Gott ist es kein Geheimnis. Seine Pläne sind gut. Seine Wege sind gut. Du kannst ihm immer vertrauen. Er ist ein guter Vater. Wenn du ihn um Brot bittest, wird er dir keinen Stein geben. Du weißt vielleicht nicht immer, was er vorhat. Aber er hat immer etwas vor. Er wirkt immer. Ihm sei die Ehre und der Ruhm. Für immer und ewig. Das Ende der Predigt.